finde es ein krasses, dieses Wort, was Jesus sagt, wenn du dein Haus auf meine Worte gründest und darauf baust, dann kommen die Stürme des Lebens. Und die kommen, die Stürme des Lebens, und das Haus wird stehen. Und wenn du das Haus auf Sand baust, dann wird das weggespült. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Menschen wirklich physisch ihren Wohnraum gerade weggespült bekommen haben, und was das für die bedeutet und was für Auswirkungen das hat und wie tiefgreifend der Schock bei den Menschen ist. Und dann hören wir solche Worte. Und ich meine, ihr kennt das alle. Wer in die Gemeinde geht, der hat das zigmal gehört. Ja, vertrau auf Jesus, bau auf ihn, bau auf seine Worte, weil es kommen schwere Zeiten. Und wenn die dann kommen, dann wird dein Haus standhalten. Das innere Haus wird stehen bleiben, egal was draußen passiert. Und dann sieht man jetzt live, wie das anderen Menschen geht. Und dann stellt sich wirklich auch die Frage, was würde in mir passieren, wenn das in meinem Leben passiert, wenn das mein Haus wäre, wenn das meine Wohnung wäre, wo ich drin wohne, wenn das mein Dorf ist, das überrollt wird, wenn das meine Stadt ist, die bombardiert wird, wenn das meine Verwandten, Freunde, Bekannten sind, die dort fallen und sterben. Und was würde das mit meinem Haus innerlich machen? Und ich meine, es gibt einen Instinkt in einem, der versucht, dass man das von sich hält auf eine gewisse Art und Weise. Das ist auch natürlich. Es ist klar, wir brauchen oder wir können nicht uns konstant Leid aussetzen, ohne eine Grenze vorzuschieben, oder? Aber auf der anderen Seite ist das Leid da. Es geht ja nicht weg. Das, was wir hier erleben auf der Erde. Ich habe das jetzt ziemlich live erlebt einfach. Die mich jetzt ein bisschen besser kennen, ich bin an zwei Stellen, die mich sofort an diese vorderste Front gebracht hat, was den Ukraine-Krieg betrifft. Also ich bin Teil des Missionsteams von Vineyard für Schweiz, Österreich und Deutschland. Und ich bin dazu mit die Person in der Partnerorganisation, die sich Vineyard Dach ausgesucht hat, für genau solche Fälle, um dann dort aktiv zu werden. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen machen. Ich möchte ein bisschen erzählen, was passiert ist. Ich gebe euch nachher auch mal eine Facebook-Seite, wo ihr hingehen könnt und das in Bildern sehen könnt, wenn ihr möchtet. Aber ich möchte euch das lieber erzählen. Und dann hatte ich nochmal eine interessante Geschichte. Dann leite ich das über und will auch mal ein bisschen auch in eigentlich das Theologische, sagen wir mal, anarbeiten, drangehen an das Thema Leid. Ich kann nicht sagen, dass das komplett ist oder ich auch irgendwo jetzt da was Neues bringe, aber ich habe mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt. Also die Erzählung, es fängt an, ich sitze irgendwo abends, mein Sohn sitzt neben mir, der ist jetzt 18, hat eigentlich Schule, es ist schon 10 Uhr und dann fangen wir an zu realisieren, da fängt gerade ein Krieg an. Und das war auch von mir noch sehr viel Unglaube. Also ich war ungläubiger als mein Sohn. Ich bin dann gesagt, das macht er nicht, der Putin, das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja keinen Sinn dahinter sehen, wo will der was damit erreichen? Und dann hat sich das gezeigt über Nacht und dann auch, wir waren ziemlich lange wach, wir haben auch ziemlich lange darüber noch geredet, bis 2-3 Uhr, der ist dann irgendwie im Halbschlaf in die Schule gegangen. Aber wir haben realisiert, da passiert jetzt irgendwas. Und dann ging das bei uns los, ey, was ist da jetzt los? Und dann rollte das auf uns zu. Und irgendwann war es klar, wir wollen reagieren. Es gab dann die ersten Telefonkonferenzen. Die Vineyard-Leitung ist aufgestanden und hat gesagt, wir wollen was machen, wir wollen ein Statement rausgeben, wir wollen helfen. Wir haben gesagt, wir geben ein Statement raus, wir wollen helfen. Dann bin ich recht zeitnah nach Rumänien geflogen, um einfach vor Ort mitzuhelfen, Hilfsgüter zu koordinieren. Wir haben dann angefangen, es gab dann Listen aus der Ukraine, was brauchen wir jetzt? Das ging alles sehr schnell. Wir brauchen Generatoren, wir brauchen Feldbetten, wir brauchen Schlafsäcke, wir brauchen Isomatten etc. Und dann haben wir angefangen, die Sachen in Rumänien einzukaufen. Wir sind wirklich mit Lieferwagen in Deklaton dort gefahren und in dänisches Bettenlager heißt jetzt Jirsk, ne? Genau, ja, Jirsk. Sind wir da reingefahren und haben und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Also in Rumänien, wir gehen in Jirsk rein und sagen, wir brauchen Decken für geflohene Menschen. Und die kommen hin und sagen, hey, wir rufen mal unseren Manager an. Dann kam der Manager, das war eine Dame, und die hat gleich gesagt, okay, komm hier, wir gehen hier hin, wir machen das hier, hier, alles 50%. Und hier sind die richtigen Decken, vergesst die Wolldecken, ihr braucht richtige Decken, wir machen das so und so. Und nachher hatten wir da Riesentüten voll, konnte man gar nicht mitnehmen, musste man am nächsten Tag wiederkommen, voller Sachen. Und man hat gespürt, die Menschen waren unter Schock und unter, wir wollen helfen, wir müssen irgendwas tun, wir müssen denen begegnen. Normale Menschen, wir haben das überall, im Decathlon kamen die rein, waren ein bisschen spät, es gab keine Feldbetten mehr, es gab keine Schlafsäcke mehr, die waren komplett, und ich war zu der Zeit in Timisoara, es waren gut 5 Stunden Autofahrt weg von der Grenze, und trotzdem gab es da keine Schlafsäcke mehr zu kaufen. Weil einfach andere, die schon vorher gekauft haben und da hochgefahren haben. Und wir haben aber noch irgendwie die Lager geplündert und haben Sachen zusammengekriegt und haben das auch fortführend gemacht. Aber ich bin an die Grenze gefahren mit einem Kombi, mit Medikamenten voll. Später kamen Hilfsgüter rein. Und dann haben wir einfach geholfen. Und dann war das erste Mal für mich, und ich habe das schon mal erlebt in einer anderen Art, aber ähnlich, das war in Syrien, ich war an der türkisch-syrischen Grenze damals gewesen, da haben wir auch geholfen, diese Atmosphäre, wenn man dann an eine Grenze kommt und dort sind geflohene Menschen, das ist eine eigene Atmosphäre, das ist ein Mix aus absolutem Schock, aus Hoffnung, aus Angst, aus Unwissenheit, aus Ungewissheit, dass man wirklich in den einzelnen Menschen fast in Stadien sehen kann. Also kommen Menschen an und es ist, ja, sie sind ja erstmal raus aus der Ukraine, ist ja für die erstmal gut, aber dann oft waren es dann nur die Frauen und die Kinder. Und ihre Männer, ihre Brüder, ihre Väter sind zurückgeblieben. Dann ist aber Sicherheit jetzt endlich. Aber trotzdem komme ich an der Grenze an. Es ist ein anderes Land. Es war eine hohe Sprachbarriere. Die meisten sprechen nicht Englisch oder Deutsch. Mich zum Beispiel. Aber viele haben Russisch gesprochen und einige Rumänisch. Und dann haben wir das erlebt direkt vor Ort. Und wir in dieser Partnerschaft, bin ja mit Logos, der Organisation, mit der ich arbeite, wir haben dann dort angefangen, Hilfsgüter einfach rein ins Land zu bringen. Dann haben wir, ich war mit meinem Freund, den ich seit vielen Jahren kenne, der ist Rumäne aus Timișoara, wir waren dann zusammen, haben uns irgendwo eine Pension besucht, sind dann da, haben noch ein Zimmer gekriegt, und nachts kam dann eine Familie an. Vater, Mutter, der Vater ist Armenier, deshalb durfte er aus dem Land raus, mit einer Mutter und einem kleinen Kind. Und die haben dann am Morgen saß die Familie dort, und ich bin normal sehr kommunikativ. Das heißt, ich versuche einfach mit Menschen in Gespräch zu kommen. Und man hat richtig gemerkt, die waren komplett zu. Ich hab nachher ein Familienbild von ihnen gemacht, gefragt, wir haben uns dann unterhalten, ein bisschen angefreundet, aber man hat den Schock bei der Frau gemerkt. Und dann haben die uns das erzählt, was für eine Odyssee die hinter sich haben. Ihr Haus, die haben im Prinzip gesehen, wie ihr Haus abgebrannt ist. Die sind dann im Schutzkeller und dann waren die tagelang im Zug, bis die dann an der Grenze ankamen. Dann das Ganze hin und her mit ihrem Mann, der raus wollte, der einen armenischen Pass hatte. Am Ende sind sie dann rausgekommen und jetzt standen die da. Und sind jetzt an der Grenzübergang da bei Mare, so West-Nord-Rumänien. Und die stehen da und sagen, ja, was machen wir jetzt? Wir haben kein Haus mehr, wir haben nichts mehr. Das, was wir haben, das war ein Koffer. Die hatten einen Koffer. Das war ihr Leben, ein Koffer. Und das ist echt hart. Und gut, wir haben dann einfach spontan gesagt, komm, wir helfen euch. Ich habe rumtelefoniert, wir haben eine Gastfamilie in Kassel gefunden, wir haben denen Geld gegeben, wir haben denen auf in den Zug gesetzt, wir haben die unterwegs begleitet mit einer Hotline, dass die auch wirklich ankommen. Es war also wirklich dann auch so, das ist dann, was man macht. Also du machst es dann einfach, weil das ist in dem Moment das Richtige. Aber es war eine Familie. Wir reden jetzt inzwischen von ungefähr 7 Millionen intern geflohenen Menschen in der Ukraine, von ungefähr ein bisschen über 3 Millionen außerhalb von der Ukraine. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und dann bin ich weiter, ich bin dann nach Moldawien gefahren. Moldawien, unsere Vinyard, das ist jetzt Vinyard in Ungehen, heißt das. Das ist eine Grenzstadt. Wer das mal nachschauen könnte, möchte da irgendwie auf einer Google-Karte oder so. Es gibt bestimmt auch andere Karten außer Google, aber das ist die meistgenutzte. Ungehen liegt direkt an der Grenze nach Rumänien und das Besondere ist, dass die dort ein Willkommenszentrum aufgemacht haben. Die haben im Prinzip ein Hotel gemietet, einen Preis ausgehandelt, der akzeptabel war und haben geflohene Menschen dort willkommen geheißen und haben ihn erstmal so lange, wie sie wollten, konnten sie in diesem Hotel mal durchatmen, ankommen. Das war die erste Welle. Das waren auch die Ukrainer, die noch ein Fahrzeug hatten, die schnell genug reagiert haben, die raus sind aus den Krisengebieten und wirklich dann auf dem Weg sich in den Westen gemacht haben. Und dann kam die zweite Welle. Das waren die, die keine Fahrzeuge hatten, die keine Möglichkeit hatten. Und die moldawische Regierung hat die dann in Züge gesteckt und dann gab es einen Ablauf, wie diese Züge durch Moldawien durch sind, Leute aufgegriffen haben und dann standen die irgendwann umgehen an der Grenze. Und da waren die Leute teilweise 8, 9 Stunden lang in diesem Zug, ohne rausgehen zu können, ohne Essen, ohne Wasser. Und das hat unser Team irgendwann entdeckt und dann haben die angefangen, die lokalen Gemeinden alle zu aktivieren und haben, ich glaube, am Ende haben wir ausgerechnet, ein bisschen knapp unter 10, 12, irgendwas zwischen 10 und 12.000 kleine Lunchpakete gepackt und dort verteilt. Und das war oft nachts, das heißt, die sind dann nachts raus, die Leute, die auch einen normalen Job haben, die haben ja nicht aufgehört zu arbeiten, die Gemeindemitglieder da in Moldawien, die sind halt nachts rausgegangen und sind dann an den Zug und haben diese Pakete verteilt, um einfach den Menschen irgendwo Hoffnung zu geben, Licht zu geben, einfach Menschlichkeit zu geben und zu helfen. Und ich war in diesem Hotel und dann war dort eine Gruppe, 21 Personen, Mütter mit autistischen Kindern. Und normalerweise, ich meine, es ist Teil meiner Aufgabe, ich berichte. Das heißt, ich mache auch Bilder, ich mache Reports, ich mache auch Interviews. Und irgendwann saßen wir abends und dann kam eine Mutter zu mir und hat gesagt, ich möchte, dass du mich interviewst. Ich habe gehört, du machst das und ich möchte das. Und ich habe gesagt, hey, das ist echt sensibel. Meinte sie, nee, ich will das. Ich will erzählen, ich will, dass meine Geschichte gehört wird. Das Video habe ich noch nicht zu Ende geschnitten. Wenn ich das fertig habe, schicke ich das rum, dann könnt ihr euch das online anschauen, weil sie hat explizit gesagt, ich darf das auf YouTube stellen. Es war eines der unwirklichsten Interviews, die ich je gemacht habe. Die ist einfach aus dem Donbass, aus der Region dort, hat das alles schon einmal erlebt, dass ihr Haus kaputt gebombt wurde, dass sie fliehen musste. Und jetzt waren sie wieder im Kriegsgebiet und mussten wieder fliehen, ihr Lebensgefährte ist zurückgeblieben. Sie hat 2 Söhne, einer davon ist autistisch. Wir mussten das Interview mehrfach unterbrechen, um selber runterzukommen. Auch ich musste runterkommen, emotional, um das überhaupt weiterzumachen. Und dann hat man das in dem Erzählen, hat sie natürlich das wiedererlebt und die Gefühle auch zugelassen. Und du stehst da und denkst dir, keiner von den Menschen hat das verdient, was da passiert ist. Also aus meiner Perspektive gibt es keinen Grund, wie ich das rechtfertigen kann. Und wisst ihr, ich habe das dann, ich hatte dann noch ein Interview mit einem südafrikanischen Vineyard-Radio-Team live. Wir haben das irgendwie hingekriegt, die haben mich dann angerufen über Zoom. Und ich war live in diesem Radio-Interview. Und ja, es war eine nette Dame, die hat fröhlich ein paar Fragen gestellt. Dann wurde es ein bisschen ernster. Und am Ende des Interviews, in einer Live-Schaltung, sagt sie, hey, also auf Englisch, aber halt ne, so, hey, da sind doch bestimmt ganz viele Menschen, die auch auf dich zukommen. Und wir stellen uns hier auch die Frage, wieso lässt Gott das zu? Wieso erlaubt Gott, unschuldigen Menschen so viel Leid zukommen zu lassen? Jetzt im Live-Radio, da denke ich nicht lange nach. Und bei mir war es einfach eine Situation. Ich unterhalte mich online seit 2 Jahren intensiv mit Moslems und ich habe diese Fragen alle schon mal durchgekaut. Das heißt, für mich war in dem Moment, wo sie mir die Frage gestellt hat, habe ich nicht lange nachgedacht. Ich habe sofort mehr oder weniger geantwortet. Ob die gut ist oder schlecht, ist eine Sache. Aber ich hatte was zu sagen dort und habe etwas gesagt. Und dann war das Interview zu Ende und ich habe das abgeschaltet und dachte ich mir so, wow, das, diese Frage in einer Live-Schaltung echt krass. Was antwortet man eigentlich da drauf? Und dann hat sie mir das Skript nachher geschickt, also die Aufnahme, und ich habe mich dann nochmal selber gehört und dachte so, ey, das habe ich jetzt da alles so einfach mal gesagt, aber ist das denn wirklich so das, was ich da jetzt so von mir gegeben habe? Ist das eine Antwort auf diese Frage, warum lässt Gott das zu? Was ist eigentlich diese Frage nach Leid? Weil das, finde ich, ist eben, was ich vorhin sagte. Ich meine, das ist jetzt nichts, was man jeden Tag immer an sich ranlassen muss. Ich finde, das ist richtig, dass unser Leben in Jesus wirklich eine Seite hat, die wir zelebrieren und feiern sollen. Und die Bibel sagt uns das. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, also es ist nicht so, ich will das auch nicht kippen lassen. Ja, da gibt es etwas, in dem wir Überwinder sind. Das Jesus hat überwunden für uns, indem wir Sieg haben in seinem Namen. Über Feind, über Tod, über den Teufel. Also ich will nicht in die Richtung jetzt kippen lassen, aber auf der anderen Seite verschließen kann man sich dem auch nicht. Leid ist einfach eine Realität, die wir erfahren. Wir erfahren sie in unserem Leben. Wir erfahren sie auch, weil diese Linie zwischen Gut und Böse ja auch durch unser eigenes Leben läuft. Also keiner von uns ist nur gut und keiner von uns ist nur schlecht. Also diese Linie von dem, wo wir auch anderen Leid zufügen, die ist ja da. Wir können das ja nicht wegdiskutieren. Genauso wie wir andere fröhlich machen. Also ich möchte nicht aus der Balance gehen. Ja, es gibt Momente, auch in Trauer gibt es Momente, wo wir Freude haben. Ich habe das mit den autistischen Kindern erlebt. Wir hatten dann auch Freude. Wir haben dann Kaffee zusammen getrunken. Wir hatten auch, und das braucht man in dem Moment, auch mal eine Leichtigkeit für einen Moment in unsagbarem Leid. Aber trotzdem, wir haben dieses Thema, wir haben Leid da. Und wie begegne ich eigentlich dieser Frage? Warum lässt Gott Leid zu? Und besonders dann, und das hat die Dame da gestellt, die Frage, Jamie hieß sie, warum lässt Gott Leid bei guten Menschen zu? Also da war nochmal so eine Betonung drauf, bei guten Menschen. Ne? Ich war fast versucht, das habe ich natürlich nicht gemacht, zu sagen, so aller Jesus, so wer ist gut als Gott alleine? Aber die Wahrheit ist, ich kann es ja ein bisschen umformulieren, das sind ja unschuldige Menschen. Ich meine, keiner von denen hat darum gebeten, dass sein Haus kaputt gebombt wird und sein Leben zerstört wird und sie jetzt fliehen müssen. Und ich finde diese Frage, die ist schwer am Ende wirklich zu beantworten. Also warum lässt Gott Leid zu, ist keine Frage, die man in einer Predigt oder überhaupt an einem Nachmittag mal durchkauen kann und sagen kann, so, jetzt habe ich eine zufriedenstellende Antwort. Super, ich habe es abgehakt für mich, das Thema. Aber es ist trotzdem keine Frage, finde ich, der wir ausweichen sollten. Weil die eine Seite der Münze unseres Glaubenslebens ist nicht das Verleugnen von Leid. Das heißt, das Überwinden, die Freude, die wir haben, den tiefen Frieden in unserer Beziehung zu Gott, den wir haben können, wenn wir wollen, wenn wir uns ihm öffnen. Das ist ja nicht etwas, das ein Ablenkungsmanöver ist. Das ist ja keine Selbstillusion, die wir uns aufbauen. Das ist eine reale Beziehung, ein realer Frieden, der größer ist als diese Welt, als die Vernunft dieser Welt. Das, was wir bekommen, wenn wir uns Gott öffnen. Und das zählt für uns, ob wir nun 5 Sekunden Christ sind oder 50 Jahre Christ sind. Wir müssen das immer wieder tun. Das ist jeden Morgen neu. Da gibt es kein Mittel, das hält nicht. Das ist das Manna in der Wüste des Volkes Israel, das einfach morgen nicht hält. Dieser Frieden, den holen wir uns, indem wir uns ihm immer wieder neu öffnen. Das ist die eine Seite der Münze, die ist ja real. Aber es gibt eben auch die andere Seite der Münze. Und die gibt es, wenn wir mal Paulus hören. Paulus nimmt rein in das Überwinden auch das Leiden für Christus. Wenn wir mal in seine Briefe reingehen, das ist nicht ein Nebenthema von Paulus. Das ist jetzt nicht so, dass das mal kurz vorkommt und dann irgendwo, sagen wir mal, in den großen Siegen der geistlichen Welt verschwindend gering erscheint. Nein, das Thema vom Mitleiden an den Leiden Christi ist ein konstantes Thema von Paulus. Teilweise auch besonders da, wo Paulus in die Richtung geht, dass er weiß, sein Ende ist nahe, wird das ein zentrales Thema sogar für ihn. Leid ist ein Thema für uns als Nachfolger von Jesus. Fangen wir mal an mit einer Antwort, die ich verstehen kann, die ich, für mich war das eines der, oder so habe ich meine Antwort in dem Radiointerview aufgebaut. Mein Verständnis, das ist mein Verständnis, ist, wir sind geschaffen im Bild Gottes und das bringt mit sich, dass wir alle einen wirklichen freien Willen haben. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht geschaffen im Bild Gottes. Das ist etwas, was wir bekommen haben. Und dieser freie Wille, der hat sich ausgedrückt oder der brauchte einen Ort der Entscheidung. Und das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hätte der Mensch nicht die Möglichkeit gehabt, sich gegen Gottes Gebot, gegen seine Richtlinie, gegen das zu wenden, was Gott ihm gesagt hat, hätte er keinen freien Willen gehabt. Das ist eine theologisch-philosophische Annahme. Ich finde die ziemlich gut. Die erklärt für mich sehr viel. Hier gibt es den Baum und den Baum brauchte es, weil der Mensch musste sich entscheiden können. Und wenn wir beantworten wollen, warum passiert Schlimmes, warum passiert Leid in Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben oder die unschuldig sind auf eine gewisse Art und Weise, dann kann ich auf jeden Fall zurückgehen und sagen, damals, und das ist das, was wir geerbt haben, damals haben sich Adam und Eva entschieden, Gott nicht zu gehorchen, ihm nicht zu glauben und ihren freien Willen einzusetzen und der Stimme des Feindes zu glauben. Des Feindes des Guten, nicht nur des Menschen, allen Guten. Und die Herausforderung war in dem drin, dass gesagt wurde, hat Gott wirklich das gesagt? Werdet ihr wirklich sterben? Nein, das passiert nicht. Ihr werdet sein wie Gott. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt mal drauf schaue, was passiert gerade hier in der Ukraine und ich das mal versuche anzuwenden, finde ich, ist es das, wo all die großen Herrscher, die die großen Kriege angefangen haben, gefallen sind. Dieses Gefühl, ich bin wie Gott. Ich entscheide, was richtig und falsch ist. Ich nehme Leben in meine Hand. Ein Putin entscheidet in einem Krieg und weiß, was er da tut. Er ist ja, ich glaube, gefangen, dämonisch gebunden, meiner Meinung nach gefangen in seiner Welt. Aber dumm ist er nicht. Der weiß, dass seine Entscheidung Blut fließen lässt. Und er entscheidet, dass er besser weiß, was gut und was richtig ist. Und er fällt rein in die eine Versuchung, die dem Mensch damals schon gestellt wurde. Ihr werdet sein wie Gott. Und wisst ihr, das ist was für mich, das ich verstehen kann. Ich kann nicht, und deshalb habe ich es auch gesagt, ich kann nicht im Gesamten hier erklären, warum passieren schlimme Dinge Menschen, egal ob sie gut oder böse sind, sagen wir es mal so, weil eigentlich ist das nicht wichtig. Ein Guter wie ein Böser verdient es nicht, dass Raketen auf seinen Kopf geworfen werden. Es ist vollkommen eigentlich egal erstmal, wie der einzelne Mensch ist. Aber ich kann verstehen, ich kann nachvollziehen und sagen, hey, da gibt es eine Versuchung an den Menschen, von Anfang an, dass er seinen freien Willen einsetzt und mit dem freien Willen Entscheidungen trifft, die andere Menschen leiden lässt. Beantwortet das die Frage, warum Gott das nicht stoppt? Nein. Aber warum stoppt das Gott nicht? Auch da muss ich euch ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt eine komplette Antwort darauf habe. Ich habe aber eins gemerkt. Und das kenne ich aus meinen eigenen Problemen. Vor einigen Jahren hatte ich wirklich eine Lebenskrise durchzukämpfen gehabt, die echt komplett an meine Substanz ging. Und der Punkt war, in irgendeinem Punkt wollte ich nur noch gerettet werden aus dieser Situation. Und das ist eigentlich was wir oft wollen. Wir wollen von dieser Welt gerettet werden. Wir wollen von dem Bösen, von den Dingen, die nicht funktionieren, von Krankheiten, von Sorge, Finanzsorgen, von Beziehungsschwierigkeiten, von Eheproblemen, von Gewalt, die uns angetan wird, von übler Nachrede. Wir wollen davon gerettet werden. Das ist auch natürlich. Und dann suchen wir, und wir, sage ich jetzt mal, ich gehe davon aus, jeder von uns hier ist jemand, der Jesus komplett nachfolgt. Wir suchen Gott und wir sagen, Gott, rette mich aus der Situation. Gottes Antwort auf genau das für alle Menschen war aber nicht, dass er uns von dieser Welt gerettet hat, sondern dass er in diese Welt kam, um die Welt zu retten. Und da fängt an für mich, es gibt ja so eine Aussage, Jesus ist mein persönlicher Retter. Das ist, wenn ihr mich theologisch mal hört, das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist Teil des großen Planes Gottes, aber es geht um viel, viel, viel mehr. Aber es ist aber auch richtig, er ist mein persönlicher Retter. Er rettet mich in meiner Situation. Aber wie hat er das gemacht? Wie hat Jesus gerettet? Jesus hat tatsächlich gerettet, und das wissen wir, nicht indem er einfach gekommen ist und das so wie so ein Magnet mit seinen Händen so zieht das Leid aus der Welt raus und macht alles gut. Das ist nicht passiert, sondern er ist selber gekommen und hat selber gelitten. Und das vorhergesagt. Wer mal, was sich wirklich lohnt, wenn sich jemand weiter mit dem Thema beschäftigen will, mal Psalm 22 komplett durchliest oder Jesaja 53, da ist das vorhergesagt. Da ist vorhergesagt, dass der Messias, der kommen wird, wirklich leiden wird. Ich meine, da sind Worte benutzt, ich bin ausgegossen wie Wasser, wie Wachs ist mein Körper. Meine Arme und Füße werden durchbohrt. Das Böse hat sich um mich herum geschart. Man kann rauslesen, dass die Person, um die es dort geht, wenn man mal Psalm 22 liest, die wird gehasst. Dort wird böse, da macht sich Böses auf, um jemanden zu zerstören. Um jemanden komplett fertig zu machen. Das Gleiche, wenn wir auf noch eine andere Art und Weise in Jesaja 53, wo es noch stärker ausstrahlt, dass er das für uns tut. Aber das Gleiche dort. Es wird geschlagen, es wird gedemütigt, es wird zerstört. Eine Person wird für das, was sie nicht getan hat, unschuldig zerstört. Und dann schauen wir uns das mal geschichtlich an. Wenn man sich das durchliest, zum Beispiel im Markus-Evangelium ist es mit am besten beschrieben. Wie wird Jesus verhaftet? Wo wird er hingeführt? Wie wird er vorgeführt? Da gibt es einen theologischen Ausdruck für. Ich kenne den halt nur in Englisch. Because he can only say what he assumed. Und das heißt auf Deutsch, Jesus, er rettet oder rettet das, was er angenommen oder durchgelebt hat. Das ist ein Theologe, da haben Theologen mal viel und ganz lange drüber nachgedacht, da gibt es Bücher drüber geschrieben, und das ist tatsächlich so. Ich finde, das ist eine sehr saubere Theologie, denn Jesus durchläuft all die Stadien, und zwar durchläuft er sie für beide, für das Opfer und die Täter. Und die dürfen wir nicht vergessen, weil Gott hat die nicht vergessen. Gott hat auch die Jungs nicht vergessen, die dort Raketen abschießen oder die den Zug am Gewehr durchdrücken. Gott hat die wirklich nicht vergessen. Jesus ist dort Opfer gewesen und ist den Tätern begegnet, die ihn unbarmherzig erniedrigt haben, ausgepeitscht haben und am Ende getötet haben. Und er hat beides erlebt. Und in dem, was er erlebt hat, errettet er. Und das ist für mich etwas, wo ich heute sagen kann, wenn ich jetzt jemanden begegne, der dieses Leid durchgemacht hat, dann kann ich aus tiefer innerer Überzeugung ihm sagen, Gott versteht dich. Und das ist keine Floskel. Das ist nicht einfach so dahergesagt. Das ist nicht so eine billige, komm, wir beten mal und Gott macht alles gut. Gott versteht dich. bis in den Tod versteht dich Gott, weil Gott selber diesen Weg gegangen ist. Ich kann es vielleicht nicht erklären, aber ich kann erklären, dass wenn du dann betest, wenn du dich ausstreckst zu Gott in der Situation oder wenn du mit jemandem bist, der das erlebt hast, kannst du ganz ehrlich und klar sagen, Gott versteht. Er weiß das. Es ist nicht ein Kopfwissen von Gott. Es ist nicht, dass ein allwissender Gott weiß, was Leid bedeutet. Es ist, dass ein menschgewordener Gott Leid erfahren hat. Und es macht ihm wirklich was aus. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. In der Bibel steht, dass er Schweiß und Blut geschwitzt hat. Er wusste, was dort passiert. Und da, wo Adam und Eva nicht widerstehen konnten und ihren Willen gebraucht haben, um gegen Gott zu arbeiten, eigentlich am Ende all das hier ausgelöst haben, dort geht Gott hin, wird Mensch und er ist vollkommen Mensch. Das ist, auch das ist jetzt theologisch wirklich wichtig, da ist Theologie echt wichtig. Jesus ist eine Person, die vollkommen Gott ist und vollkommen Mensch. Der ist nicht anders Mensch als wir. Wir dürfen das nicht vergessen. Jesus ist vollkommen Mensch. Er ist nicht anders Mensch als wir. Das ist die Lehre der Bibel, die ist eindeutig. Steht, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es in Philippa oder Kolosser ist, aber zwei ist es, das weiß ich, dass die Fülle Gottes körperlich in Christus gewohnt hat. Ja? Es ist voll, Jesus ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und er wusste, was dort passiert. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat seinen Willen Gott untergeordnet. Warum? Für uns. Für genau uns und genau für den Menschen, der unschuldig leidet. Und da drin ist auch da. Dass Gott agiert, dass Gott nicht still ist, dass Gott nicht einfach zuschaut. Gott schaut nicht zu. Ich glaube, es gibt Momente, auch das weiß ich nicht, wie man das theologisch, manchmal weiß ich das auch nicht, wie man das theologisch erklärt, aber Gott hat starke Emotionen. Gott redet selber in der Schrift darüber, dass es ihn Sachen bereut, dass es ihm das Herz bricht. Wir wissen das von Jesus. Jesus weint über Jerusalem. Warum weint er? Weil er weiß, was passieren wird. Jerusalem wird genauso zerstört werden, wie jetzt Dörfer und Städte in der Ukraine zerstört wurden. Es ist genau das gleiche Prinzip. Belagern, aushungern, zerstören, töten, vergewaltigen. Es ist genau das gleiche, so wie das passiert. Und Jesus weiß, was passiert und weint. Es bricht Gottes Herz, was dort passiert. Und Gottes Antwort ist tatsächlich, dass er gelitten hat, Leid getragen hat für uns. Und am Ende lesen wir dann, lass uns das mal lesen, Römer 8, 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und um das Thema am Ende dahin zu bringen, wo es hingehört, in deine und meine Reaktion auf Leid in dieser Welt, dann ist es gehört zu uns. Weil nur durch Leid sind wir erkauft. Nur durch das Kreuz haben wir ewiges Leben. Nur durch das Kreuz haben wir Vergebung. Nur durch das Kreuz haben wir jetzt eine aktive, lebendige Beziehung mit Gott, wenn wir das wollen. Die Einladung Gottes ist auf. Wir können zu ihm gehen, wir können vor ihm niederknien und ihn empfangen. Wir können Teil von ihm werden. Jesus hat das gesagt. Wir feiern gleich das Abendmahl. Wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr Teil an mir. Das ist mein Bund zu der Vergebung der Schuld. Und die Schuld ist das, was uns von Gott trennt. Der Weg ist auf. Der Vorhang des Tempels im Inneren zum Allerheiligsten ist zerrissen. Es gehört zu uns, weil dadurch ist Erlösung passiert. Und wir dürfen darauf reagieren, indem wir es nicht ignorieren, sondern indem wir wissen, dass Gott weiß, weil er es erlebt hat. Er erlöst, was er erlebt hat. Und unsere Antwort darauf ist Liebe. Und wir reagieren darauf in Liebe. Und wir reagieren darauf in Annahme und Liebe der Menschen und zeigen, dass unser Gott nicht dort steht, machtlos und hilflos, sondern eine Antwort gegeben hat. Und wisst ihr, die endgültige Antwort am Ende, und das dürfen wir wissen das, ich würde jetzt fast sagen, wir dürfen das nicht vergessen, aber das wissen wir eigentlich, die endgültige Antwort wird sein, dass er eines Tages tatsächlich sein Reich vollenden wird. Und er wird die richten, jeden von uns, er wird jeden von uns richten. Und wir gehen in die Arme unseres Vaters. Und andere, die laden wir ein, sie können das Gleiche tun. Aber Gott wird auch die richten, die es nicht tun und das Böse in dieser Welt vermehren und sich dem hingeben. Weil Gott ist gerecht. Absolut und gerecht. Bevor wir das Abendmahl nehmen, ich finde es gut, wenn wir einfach einmal aufstehen und für die Menschen beten, die jetzt gerade dieses Leid erfahren. Wir können uns in kleinen Gruppen zusammentun, wir machen das nicht lange. Es ist einfach ein inneres Gebet an die Menschen und nicht nur auch an uns, die wir dort drin stehen, dass Gott uns nah ist in dieser Zeit und dass wir tatsächlich beides haben. Seinen Frieden, seine Gnade, aber dass wir vor dem anderen uns nicht verschließen. Und an die denken, die gerade mitten in einem Sturm sind und wirklich Hoffnung brauchen.